So, willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl. Meine Gäste oder mit mir hier in unserem Netzpolitik-Studio sind gerade Markus Reuter und André Meister.
Hallo.
Hallo.
Das ist die Folge 177, wieder off the record. Wir blicken zurück auf die letzten größeren Recherchen bzw. die aktuellen Top-Themen und wir fangen an mit der sogenannten Cyberagentur.
Vielleicht noch eine Sache dazu. Die letzte off the record ist ja ausgefallen, deswegen schauen wir auf 2 Monate zurück, so ein bisschen.
Gut, aber es gibt nicht doppelt so viel Zeit. Wir bleiben bei unserem kompakten Format. Vielen Dank für diesen Hinweis. Die Cyberagentur hat uns die letzten Wochen beschäftigt. Wir haben in dieser Woche auch ein längeres Dokument dazu veröffentlicht. André, kannst du uns mal erklären, was ist die Cyberagentur und warum beschäftigst du dich damit?
Ja, was sie genau ist, weiß ich, hätte ich auch gern gewusst. Es ist eine neue Agentur, die irgendwas mit Bits, mit Einsen und Nullen oder mit, wie man in der Politik so sagt, Cyber machen soll. Die wurde im Koalitionsvertrag schon vereinbart und wurde schon letztes Jahr im Sommer mal angekündigt, da unter dem Namen ADIC, irgendwas mit Agentur für disruptive Innovation im Cyberbereich oder so. Das klang nicht ganz so gut. Außerdem Disruption gibt es auch noch eine andere Agentur. Deswegen hat man den Namen mittlerweile geändert zu Agentur für Innovation in der Cybersicherheit, aber die wird kurz selbst von den Beteiligten einfach nur Cyberagentur genannt. Die wird so, unter der Schirmherrschaft eingerichtet vom Verteidigungsministerium, also Ursula von der Leyen, und vom Innenministerium, also Horst Seehofer. Und die soll irgendwie Cyber machen für die Sicherheitsbehörden Deutschlands, für die Polizeien, für die Geheimdienste, für die Bundeswehr. Und irgendwie soll die sowas, das Vorbild wird genannt, die amerikanische DARPA, also die große Organisation, die nach dem Sputnik-Schock, als die Amis gesehen haben, oh Gott, die Russen haben eher einen Satelliten im All als wir, haben die massiv Geld draufgeworfen, kriegen heute noch über 3 Milliarden Euro pro Jahr. Mit so einen Ressourcen haben die jede Menge krasse Forschung, wie irgendwie den Internet-Vorläufer ARPANET, TCP-IP oder GPS oder auch Drohnen. Die DARPA hat extrem viele Ressourcen und kann damit extrem viel coolen Scheiß machen. Und die deutsche Politik guckt da so ein bisschen neidisch drauf und möchte das auch, um die technologische Innovationsführerschaft Deutschlands zu bewahren, wo auch immer wir die haben. Jedenfalls haben die beschlossen, eine Cyberagentur einzurichten. Dann war es erstmal still darum, weil die eigentlich haben die Ministerien zugesagt, gleich viel Geld dazu zu geben, etwa 365 Millionen Euro in der Legislaturperiode. Aber dann, das hat das Verteidigungsministerium auch eingeplant, aber das Innenministerium hat gemeint, ganz schwer, schwarze Null, Haushalt, wir haben nicht so viel Geld, ich glaube, wir machen das mal so ein bisschen weniger. Und dann gab es, ehe der Bundestag das freigegeben hat, schon relativ viel Diskussionen, hat die genug Geld oder haben die zu viel Geld, können die Leute gut genug bezahlen und was soll diese Agentur überhaupt, vor allem im Abgrenzung zu anderen Agenturen, und jetzt ist die noch nicht mal gegründet und der Bundesrechnungshof, also die oberste Finanzaufsicht des Bundes, die darauf achten, dass unser aller Steuergelder auch korrekt ausgegeben werden, hat sich das mal angeguckt und einen Bericht geschrieben. Der ist zwar eingestuft, war Schlusssache nur für den Dienstgebrauch, aber wir haben den trotzdem veröffentlicht. Und im Endeffekt steht in dem Bericht, es ist nicht erkennbar, warum es die Agentur eigentlich geben sollte. Also Deutschland hat schon einen ganzen Zoo an Behörden und Institutionen, die irgendwas mit Cyber, Airquotes hier, oder digitalen oder Einsen und Nullen machen. Also nicht nur das Bundesamt für Sicherheit in der IT und die neue Zentralstelle für IT im Sicherheitsbereich, sondern irgendwie die Bundeswehr hat ein Forschungsinstitut zu Cyber, die Bundeswehr-Uni hat ein Forschungsinstitut zu Cyber, das Forschungsministerium finanziert 3 Uni-Forschungsprojekte, dann noch eine Quantentechnologie-Strategie für über 600 Millionen Euro in der Legislaturperiode, und es gibt echt extrem viele Agenturen, die irgendwas mit IT-Sicherheit, Cyber und Digitalen machen, so sehr, dass Sven Herbig von der Stiftung Neue Verantwortung so eine lustige Grafik mit der Übersicht gemacht haben, die selbst Entscheidungsträger in den betroffenen Agenturen und Institutionen schockt und denkt, oh Gott, mit denen müssen wir alle reden und kommunizieren und uns abklären, was wessen Aufgabe ist. Und so kommt der Bundesrechnungshof wenig überraschend zu dem Schluss, es ist absolut unklar, was diese neue Agentur machen soll und vor allem, was sie machen soll, was nicht schon andere Agenturen abbilden können. Und wenn das Ding keine klar definierte Aufgabe und Zweck hat, der gerechtfertigt ist und der von anderen nicht gemacht wird, dann kann man dafür auch keine neuen Steuergelder ausgeben.
Soweit ich das ja mitbekommen habe, soll ja die Cyberagentur so eine Art Inkubator sein. Das heißt, man möchte in Startups investieren in diesem Bereich, die ja was anderes sind als ein Forschungsinstitut an der Universität. Was ja auch noch interessant ist, ist, dass man eine GmbH oder eine GmbH daraus macht. Was, sagen wir mal, Vor- und Nachteile hat. Wenn ich das Verteidigungsministerium wäre, würde ich auch gerne GmbH haben, weil das Ganze ein bisschen flexibler abläuft als klassische Ausschreibungen und so weiter. Andererseits ist natürlich das Problem der parlamentarischen Kontrolle bei solchen privatwirtschaftlich strukturierten Organisationsformen eine Herausforderung. Hast du dich damit auch beschäftigt?
Ja, klar. Erstmal zu dem Punkt, dass sie nicht selber forschen sollen, sondern in Startups investieren sollen. Also sie sollen Forschung vorantreiben und sie sollen Forschung bei anderen ermöglichen und die sollen keine Forschung machen, so steht es zumindest laut Konzeptpapier, und dann beantragt die Agentur aber trotzdem Gelder für Forschung, für ein eigenes Forschungslabor. Also sie machen keine Forschung, brauchen aber trotzdem Infrastruktur, um Forschung zu machen. Das bemängelt der Bundesrechnungshof auch. Und dann gibt es auch noch eine andere Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen, die sollen auch sowas machen, wie in Startups investieren. Und die CITES in München, die macht auch keine eigene Forschung und Entwicklung oder zumindest nicht sehr viel. Sie soll auch eine Marktübersicht zusammenstellen, um eben potenzielle Produkte der Privatwirtschaft zu identifizieren, die der Staat macht. Also die Mehrfachaufgaben sind da wirklich undefiniert, warum genau die Cyberagentur das neu machen soll. Ein Punkt, der immer wieder auftritt, ist, dass sich die Bundesrepublik gerne Intellectual Property an neuen disruptiven Cybertechnologien, voll das Passwort-Bingo hier,
da fehlt doch die Blockchain,
haben würde, das sichern würde, und dass man das deswegen erstens wettbewerbsfähig und zweitens als privatrechtliche Institution eben als zum Beispiel eine GmbH gründen sollte, in Form einer GmbH. Das ist ein ganz großer Streitpunkt, denn im Koalitionsvertrag stand nur, dass es eine Cyberagentur geben soll. Dann hat der Koalitionsvertrag war letztes Jahr im März, letztes Jahr im August hat das Kabinett dann beschlossen, ja, wir richten diese Cyberagentur jetzt ein und zwar in Form einer GmbH. Dann kam aber der ganze Skandal mit der Berater im fairen Verteidigungsministerium, der zu einem Untersuchungsausschuss geführt hat, wo es unter anderem um eine GmbH im Verteidigungsministerium-Bereich geht, die BWI GmbH. Und mittlerweile sagen die SPD im Bundestag, also mit einer GmbH geht mit uns nicht mehr, selbst wenn unsere Minister das im Kabinett zugestimmt haben. Die Fraktion im Bundestag sagt, mit der SPD ist eine GmbH nicht zu machen. Erstens, weil dann eben die Aufgabenverteilung nicht so klar ist und zweitens vor allem auch nach der Kontrollmöglichkeiten. Im Koalitionsvertrag steht auch, dass sämtliche neuen Institutionen und Befugnisse, die eingerichtet werden, zu neuer parlamentarischer Kontrolle führen. Und das wurde hier mal wieder nicht berücksichtigt. Ein SPDler hat mir gesagt, der hatte dann in den Verhandlungen des Ministeriums gefragt, und wo ist die parlamentarische Kontrolle? Und die Antwort war, das ist nicht vorgesehen. Dagegen sträuben sich die Sozen. Mal sehen, wie lange sie standhaft bleiben. Das ist ja immer so eine Frage.
Disruption.
Aber derzeit ist deren Problem nicht, dass es die Agentur geben soll oder was die machen soll oder wie viel Geld die bekommen soll, sondern ob die in Form einer GmbH kommt oder nicht. Und gerade mit Blick auf die GmbH sagen die Sozen nein. Die GmbH wurde aber unter anderem auch angedacht, weil man halt IT-Lern nicht so einfach Beamtengehälter nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes geben kann, weil als
da kann man schon, da findet man nur keine.
Genau. Das ist ja das klassische Problem, auch bei den allen anderen genannten Agenturen und BKA und Verfassungsschutz und BND und CITES und so, die stehen alle auf denselben Messen und versuchen alle irgendwie Leute zu finden, die sich mit IT auskennen und für TVÖD arbeiten wollen, sind da nicht so ganz erfolgreich. Gibt's noch eine Extra-Zulage, Tausi mehr oder so, aber selbst das reicht nicht. Und auch das kritisiert der Bundesrechnungshof, denn einerseits will die Agentur attraktiv genug sein, intelligente, smarte, ausgebildete, fähige Leute zu finden, die und dann irgendwie fast mit Preisen auf dem freien Markt mithalten können. Andererseits dürfen die aber Leute nicht besser bezahlen als in jeder anderen öffentlichen Einrichtung, weil es sind nun mal Steuergelder, die da ausgegeben werden und die können nicht ungleich vergeben werden. Gibt so ein Besserstellungsverbot im deutschen Recht. Auch das ein großer Kritikpunkt des Bundesrechnungshofs. Diesen Bericht hat der Bundesrechnungshof vor 2 Wochen an Bundestag, Bundesregierung, die Ministerien und alle verschickt. Wir haben den bekommen und in Volltext veröffentlicht. Eigentlich hätten wir gedacht, das platzt dann Mittwoch in die Pressekonferenz, die Verteidigungsminister von der Leyen, Innenminister Seehofer und die Ministerpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt im Flughafen Leipzig-Halle abgehalten haben, wo sie eine Absichtserklärung unterzeichnet haben, die neue Agentur dort zu gründen. Eigentlich nur ein Wahlkampfstand im Osten, alles 4 Unionler. Seehofer war es wichtiger, irgendwie die deutsche Heimatstrategie einzuhalten und das irgendwo im Osten anzusiedeln, als sich damit zu beschäftigen, was das Ding genau tun soll und ob die Gelder dafür korrekt ausgegeben sind. Nun kam dann Dienstag die Meldung dazwischen, dass von der Leyen nominiert ist, Kommissionspräsidentin zu werden, und die hat dann nur ihren Staatssekretär als Vertreter hingeschickt. Aber trotzdem, ich glaube, wir haben die hier lustige PR-Veranstaltung mit beeinflussen können durch die Bundesrechnungshof-Veröffentlichung. Im Bundestag sind sie auf alle Fälle angepisst, dass die Unionsministerien und die Bundesregierung immer noch auf eine GmbH drängen. Zumindest die SPD hat bisher gesagt, dass sie es nicht mitmachen, und die demokratische Opposition ist sowieso gegen die neue Agentur an sich.
Gut, vielen Dank für diesen Überblick. Kommen wir zum nächsten kurzen Thema. Du hast es schon angesprochen, Ursula von der Leyen ist im Moment als Kommissionspräsidentin in der Debatte, obwohl sie kein Spitzenkandidat zur Europawahl war. Das war ja eigentlich Manfred Weber, der wiederum keine Mehrheit im Parlament gefunden hat. Ursula von der Leyen hat eine netzpolitische Geschichte, die vielleicht vielen gar nicht mehr so ganz bekannt ist.
Zensur, Sula.
Sie hatte mal den berühmten Namen Zensur, Sula bekommen, eines der ersten politischen Hashtags im deutschsprachigen Internet. Das war so vor 10 Jahren. Damals war sie Familienministerin und hatte die Idee, im Wahlkampf, im damaligen Bundestagswahlkampf, Netzsperren gegen Kinderpornografie, Darstellung von Missbrauchsopfern durchzusetzen. André, du hast deine Masterarbeit darüber geschrieben im Anschluss.
Das ist aber auch schon 10 Jahre her. Nee, die Masterarbeit ist 8 Jahre her und die ganze Zensursula-Debatte tatsächlich 10 Jahre. Ich weiß nicht, ob es vorher bei Vorratsdatenspeicherungen noch Hashtags gab. Auf alle Fälle gab es den Slogan Stasi 2.0 oder so. Zensursula war relativ kurz danach. Waren aufregende Zeiten, aber das ist verdammt lange her.
Ja, wie man damals, also es gab so einen Spruch, zum Glück heißt sie nicht Barbara. Ja. Sonst hätte sich das irgendwie mit Zensur nicht gereimt.
Ja, das war Frau von der Leyen so erster großer Kontakt mit dem Internet, als sie im Bundestagswahlkampf als Familienministerin gedacht hat, das ist ein leichtes Thema, war so ein Spruch aus den 80ern, noch nicht mal Richard Nixon ist für Kindesmissbrauch, das ist ein Gewinnerthema, damit gibt es keine politischen Gegner, damit kann man eigentlich nur gut aussehen. Unvergessen ihr Auftritt im Haus der Bundespressekonferenz, genau, in dem, wo sie Stoppschilder in die Kamera gehalten hat, ohne irgendeine Ahnung, wie das Internet funktioniert, was das bedeutet und ob das überhaupt der richtige Ansatz ist. Das war damals das netzpolitische Top-Thema. Es hat sich neuer, damals war es auch ein bisschen in nach Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, neuer Arbeitskreis Zensur gegründet, wo jede Menge Aktivisten ad hoc zusammengekommen sind auf einer Mailingliste und jede Menge zu dem Thema gearbeitet haben.
Das Gesetz hieß das Zugangserschwerungsgesetz.
Ne? Naja, also erstmal versuchte halt von der Leyen das irgendwie über eine privatisierte Rechtsdurchsetzung in Zusammenarbeit mit den Providern durchzubringen. Die besagte Pressekonferenz, wo sie die Stoppschilder in die Kamera hielt, das war ja ein gemeinsames Auftreten, ich glaube mit dem damaligen PKA-Chef Zirke und Telekom und Vodafone. Vodafone hatte sowas schon in anderen Ländern angeboten. Und erst als die SPD mal wieder damals auch in der Großen Koalition mitbekam, dass das vielleicht ein Netzthema ist, dass es da mal Leute gibt, die das vielleicht nicht so cool finden, versuchte man damals dann noch irgendwie diese privatisierte Rechtsdurchsetzung durch das sogenannte Zugangserschwerungsgesetz in Gesetzesform zu gießen, um da wenigstens so eine Art Rechtsanspruch und so weiter zu bekommen, was zu demselben Ergebnis geführt hätte, nämlich Netzsperren, aber dann rechtsstaatliche Netzsperren, SPD zertifiziert.
Ja, wie gesagt, das Familienministerium und die Familienministerin haben sich das total einfach vorgestellt, weil wer könnte schon irgendetwas dagegen haben und haben dann gedacht, das geht einfach mit Verträgen mit den Providern und manche haben auch mitgemacht, andere aber nicht. Nicht, weil sie nicht gegen Kindesmissbrauchsdokumentation wären, sondern weil es rechtliche Zweifel gab. Das sind Grundrechtseingriffe und die können nur gesetzlich vonstatten gehen. Weswegen dann die damalige Justizministerin Brigitte Zypries einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, der in Teilen sogar noch weiter ging als das, was Familienministerin von der Leyen vorgeschlagen hat. Es war damals relativ viel Öffentlichkeit. Es gab dann Schlachten mit... Das Familienministerium hat eine repräsentative Umfrage gemacht mit, wollen Sie, dass Kindesmissbrauch im Internet bekämpft wird, wo die Mehrheit gesagt hat, ja, und dann hat AK-Zensur und der Verein Missbrauchsopfer gegen Internetsperren eine andere Umfrage gemacht, wollen Sie das nur verstecken oder wollen Sie das wirklich löschen, sodass es nicht mehr da ist? Da war die Mehrheit natürlich für löschen.
Wieder 93%.
Überhaupt der Slogan löschen statt sperren. Hat super funktioniert, die quasi zu überholen. Das ist einfach nur so eine komische DNS-Sperre, dass ein DNS-Server eine falsche Antwort ausgibt, total einfach zu umgehen ist. Und man, wenn das irgendwo illegal ist, dann sollte man es auch runternehmen, wenn das im Netz ist. Dann gab es da Diskussionen, dann kamen sie mit in Kasachstan und in Indien ist das aber illegal. Dann haben wir bei den Botschaften angefragt und die haben gesagt, was, so ein Quatsch. In Kasachstan war sämtliche Pornografie illegal. Indien hat uns sofort die Gesetze geschickt und so. Da war sehr viel PR. Sie hat gedacht, das wird ein schneller PR-Gewinn und schicke Bilder im Wahlkampf. Und es war eine sehr große, starke Bewegung, irgendwie kurz nach Vorratsdatenspeicherung, die Freie Stadt Angstdemos waren noch groß, die Piratenpartei hat ein richtiges Hoch bekommen.
Ja, die Piratenpartei hat vor allen Dingen großes Hoch dadurch bekommen, dass er im Bundestagswahlkampf war und alle Parteien damals eher Angst hatten, sich oder von der Bild-Zeitung als Unterstützer von Kinderpornografie dargestellt zu werden, sich eher ängstlich verhalten haben. Und
SPD, grandiose Rolle.
Genau, Grünen waren ja auch ein bisschen gespalten, sagen wir mal, zwischen denen, die eher so Richtung Kinderrechte gingen, die halt eher, sagen wir mal, mit NGOs in diesem Umfeld, die sich für Kinderrechte irgendwie
Wie hieß denn die kümmerten? NGO, die bekannte?
Innocence in Danger, das war die von Gutenbergs Frau unterstützte NGO. Das waren also sozusagen ein Culture Clash auch zwischen, sagen wir mal, wenn nur ein Kind gerettet werden kann, dann sind alle Maßnahmen gerechtfertigt. Dieser einen Lobby und der anderen Lobby, die halt der Meinung war, okay, es muss auch anders gehen, aber wir wollen jetzt hier keine Zensurinfrastrukturen.
Ein Riesending war dann noch die erste erfolgreiche und große Petition auf dem Online-Petitionsserver von Bundestag.de, die 134.000 Unterstützer Unterschriften bekommen hat, wo dann die Petentin Franziska Heine eingeladen wurde. Das war auch ein ziemlicher Medienbohai. Damals war einiges los, ist aber 10 Jahre her. Im Endeffekt haben wir diesen Kampf gewonnen, denn das Gesetz wurde dann zwar verabschiedet, aber kaum war es verabschiedet und hat noch als Bundespräsident, ich glaube Köhler war es damals, das unterschrieben hat, hat er noch gesagt, das wird aber erstmal nicht angewendet, was auch wieder einen Strauß an verfassungsrechtlichen Fragen aufwirft. Und dann die neue schwarz-gelbe Bundestag hat ziemlich schnell das Zugangserschwerungsaufhebungsgesetz verabschiedet, um eben das Gesetz wieder zurückzunehmen.
Und also von der Leyen war die damals aber noch nicht von McKinsey beraten.
Ja, von Innocence in Danger.
Und dann, seitdem wurde auch festgeschrieben, dass das BKA jährlich an den Bundestag berichten muss, wie viele Bilder, Fotos, Webseiten im Internet von Kindesmissbrauchsdokumentation oder sogenannter Kinderpornografie es mitbekommt, es erfährt, wann sie das löscht und wie schnell die Löschquoten sind. Und das zeigt jedes Jahr wieder, das funktioniert, 99% sind irgendwie innerhalb von einem Tag oder spätestens einer Woche weg und alles, was nicht gelöscht wird, das sagen Ermittler in anderen Ländern, nee, wir müssen das mal noch eine Weile stehen lassen, um die ganzen Leute, die das hochladen, noch zu fangen dabei und so. Also wir hatten vollkommen recht, Löschen statt Sperren funktioniert, ist effektiver, ohne die Zensur Gefahr, irgendwie so eine Infrastruktur aufbauen zu müssen, zu installieren, zumal ja von Anfang an noch von der Leyen darauf aufgesprungen ist, dass BKA das schon ausweiten wollte auf Nazis, Antisemitismus, bis hin zu linken Glücksspiel wurde immer genannt, wie wir es ja in der Schweiz sehen. Ganz großes Problem, Netzsperren in vielen Ländern der Welt. In Deutschland sind wir da bisher relativ gut gefahren, wenn auch nicht hundertprozentig ohne. Es gab da diese Büsso-Sperren in den 90ern in NRW und es gibt Vodafone, Moment, muss ja manche Kinotour oder so Seitensperren.
Genau, so GEMA-Sperrung.
Relativ wenig bisher.
Gut, ja, wir sind mal gespannt, wie es weitergeht. Also Ursula von der Leyen gilt momentan als Spitzenkandidatin oder
nicht nominiert von
ja Rat. Genau, ne, aber es gibt auch verschiedene Szenarien, wo halt unklar ist, ob sie eine Mehrheit im EU-Parlament bekommen. Wenn sie keine Mehrheit bekommen, kann auch sein, dass sie in eineinhalb Wochen dann weiterhin Verteidigungsministerin bleibt und sich um die Cyberagentur kümmert.
Ich freue mich ja, wenn sie Kommissionspräsidentin werden sollte und dann irgendwann mal in den Untersuchungsausschuss, der ja weiterläuft, erscheinen muss, zur Berateraffäre, der jetzt seit ein paar Monaten tagt.
Hat sie, glaube ich, für den 12. schon zugesagt.
Wo echt ganz schön viele brisante Details rauskommen, wie irgendwie einem Ministerium war der Taufpate von 5 Kindern von einem in so einer Berateragentur Accenture oder andersrum und die kennen sich ziemlich gut und die haben sich gegenseitig Aufträge zugespielt, aber das hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, dass sie sich gut kennen.
Die sind auch keine Freunde.
Hat nicht auch eine Tochter dann Praktikum oder irgendein Kind von ihr Praktikum bei McKinsey gab oder war das
ich glaube
leider nicht die Ressourcen, den Ausschuss im Detail zu verfolgen. Aber also der wird noch weitergehen und sehr interessante Dinge auffühlen. Eigentlich sollten wir das ein bisschen mehr beobachten, denn da geht's um alles, was Einsen und Nullen in der Bundeswehr hat. Um diese IT-Dienstleister BWI GmbH, aber auch wir haben leider nur begrenzt Ressourcen.
Gut, vielen Dank dafür. Wir gucken uns noch ein bisschen an. Das Europaparlament ist diese Woche zum ersten Mal zur konstituierenden Sitzung zusammengekommen. André geht jetzt, der muss zu einem Termin. Markus und ich bleiben hier weiter, nur dass ihr euch nicht wundert. Das EU-Parlament ist neu zusammengesetzt. Es gibt in dieser Legislaturperiode einige mehr netzpolitisch interessierte Abgeordnete, was uns sehr erfreut. Unter anderem neu dabei sind 4 Piraten. Patrick Breyer aus Deutschland, vielen wahrscheinlich schon bekannt durch seine frühere Arbeit als Bürgerrechtler, häufiger Kläger vor verschiedenen Gerichten gegen Grundrechtseinbußungen und 5 Jahre oder 4 Jahre lang war er Landtagsabgeordneter in Schleswig-Holstein für die Piratenpartei. Es sind noch 3 Piraten aus der Tschechei?
Nein, Tschechien.
Tschechien,
ja. Tschechien ist das alte, vorbelastete
also, genau.
Ausdrucksweise.
Dabei, die sich interessanterweise alle der Grünen-Fraktion angeschlossen haben, ebenso wie Nico Semsrott. Nico ist Comedian, der Bruder von Arne Semsrott, vielleicht dem einen oder anderen Leserinnen oder Leser bekannt, der bei uns
schreibt und bei Frag den Staat mitmacht und Open Knowledge Foundation aktiv ist.
Genau, die sind halt alle jetzt sozusagen bei der Grünen Fraktion kooptiert. Die Grünen sind damit nach den Liberalen die viertstärkste Macht. Das Gute am Europaparlament ist ja, es gibt keinen Fraktionszwang. Allerdings können sich halt Fraktionen, wenn sie sich zusammenschließen, haben sie halt mehr Budget. Das heißt, sie haben mehr Drucker zur Verfügung als so Einzelpersonen. Sie haben halt mehr Referenten zur Verfügung und sie können zumindest in verschiedenen Fragestellungen, auch wenn sie nicht als geschlossener Block wie im Bundestag mit Fraktionszwang agieren, können sie zumindest bei vielen Fragen in diesem Fall 75 Stimmen in den Ring werfen. Und das könnte halt sein, dass die Grünen halt ihre, auch nach dem Abgang von Jan-Philipp Albrecht und Julia Reda sozusagen ihre netzpolitische Kompetenz ausbauen können. Wer auch neu ist, ist Alexandra Gese von den Grünen. Dort arbeitet, oder fängt jetzt an, Kirsten Fiedler, langjährige Managerin von European Digital Rights und früher Autorin bei uns. Immer noch dabei ist Birgit Zippel von der SPD, die in verschiedenen Verbraucherdebatten und Grundrechtsdebatten eine gute Linie gefahren hat, die jetzt immer noch irgendwie bei der E-Evidence Debatte federführend dabei ist, bei der E-Privacy-Debatte. Also da sind wir gespannt, wie sie ihre Arbeit fortführen wird. Katharina Barley, unsere Justizministerin oder ehemalige Justizministerin, ist jetzt im Europaparlament. Da sind wir auch mal gespannt, ob sie weiter netzpolitisch Akzente setzen möchte, beispielsweise bei verschiedenen Regulierungsdebatten rund um künstliche Intelligenz. Timo Wölken ist von der SPD wieder drin, der sich Namen gemacht hat, weil er auch gegen Uploadfilter war und einen YouTube-Kanal hat. Cornelia Ernst von den Linken war immer sehr motiviert, gegen Grundrechtsverletzungen einzutreten und gegen Überwachung vorzugehen. Sie ist wieder in der linken Fraktion dabei. Nicola Beer von der FDP ist jetzt im Europaparlament. Sie war zumindest in ihrem Wahlkampf engagiert für Digitalisierung, was immer das auch heißt.
Ein weites Feld.
Ja, ein weites Feld. Wir lassen uns mal überraschen, inwiefern sie sich dort engagiert. Mit anderen Worten, es wird spannend, eine neue Zusammensetzung. Der Rechtsruck, den ja viele bei der Europawahl befürchtet hatten, ist so nicht eingetreten. Eher haben sozusagen die Parteien der Mitte oder die Fraktionen der Mitte wie Liberale und Grüne zugenommen. Das könnte halt auch bedeuten, dass im Idealfall irgendwie eine grundrechtsfreundlichere EU-Politik möglich wäre. Wer da im Weg steht, das sind sicherlich Nationalstaaten über den EU-Rat, die immer rechter werden und ganz andere Akzente setzen. Ja, das war kurzer Ausblick zur EU.
Dazu gibt es einen Artikel von Alexander Fanta, der hier so in so Kurzporträts quasi nochmal alle Leute vorgestellt hat, die hier netzpolitisch eine Rolle spielen könnten. Oh Gott, ich sehe das Gesicht von Axel Voss.
Ja, Axel Voss ist natürlich auch noch dabei.
Gucken, welches Thema er diesmal verbrennt. da gibt es auf jeden Fall, wenn ihr euch da das anschauen wollt, noch einen Artikel, der das alles kurz beschreibt, die ganzen Akteure mit Bildern und so
weiter. Ja, verlinken wir auf jeden Fall in dem Artikel zu diesem Podcast. Kommen wir zum letzten Thema vom Finanzbericht.
Zwei haben wir noch eigentlich.
Was haben wir denn noch?
Also wir hätten einerseits Twitter und die AfD, was so eine Anschlussrecherche war.
Willst du dazu was erzählen? Das war ja schon, sagen wir mal, ein bisschen
vor der Europawahl.
Mitte Mai.
Genau, Mitte Mai, das kommt jetzt nur noch rein, weil wir die letzte Folge ja ausfallen lassen haben. Genau, ich werde ganz kurz erklärt. Also bei der AfD gab es auf Twitter, das hatten wir 2017 schon mal recherchiert vor der Bundestagswahl, so eine Menge inoffizielle Unterstützungsaccounts, die da Stimmung gemacht haben für bestimmte Abgeordnete, für bestimmte Themen und eben über Retweets vor allem da so eine künstliche Relevanzzuweisung gemacht haben. Jetzt habe ich zusammen mit Lars Wienand von T-Online, der auch da auch schon seit Jahren dran ist an dieser Geschichte, das nochmal irgendwie angefangen zu recherchieren und dann kam es zu der, dann sind wir uns quasi über einen Informanten über den Weg gelaufen, wo dann hieß, hey, wollt ihr euch nicht zusammentun? Und dann haben wir uns zusammengetan haben dann irgendwie die Erkenntnisse zusammengeworfen, die wir da hatten. Und jetzt kam interessanterweise raus, was wir bei dem 2017 nicht nachweisen konnten, war, dass die AfD dieser Person, es gibt in diesem ganzen inoffiziellen Unterstützungsgeflecht einen Mann aus Münster, Magnus B., der uns damals schon aufgefallen ist. Und jetzt konnten wir in der neuen Recherche nachweisen, dass da auch Geld geflossen ist von der AfD, und zwar von der Bundespartei an diesen Menschen, der da fast ein Jahr oder länger als ein Jahr eigentlich angestellt oder zumindest auf Honorarbasis tätig war und eben diese ganzen Profile haben wir den Verdacht, dass er dafür zuständig war. Man muss ein bisschen aufpassen, was man sagt, weil die Kommunikation mit Magnus B. nur noch über Anwalt lief. Genau, das kann man nochmal nachlesen, wie eben da mit windigen Mitteln einfach versucht wird, so Abgeordnete zu denen das Gefühl eigentlich, dann kriegt dann jemand irgendwie 50 Retweets und davon sind dann 20 aus diesem Unterstützernetzwerk von also Fake Accounts und dann hat man einfach so, also es gibt halt so ein, man will diesen, auf Twitter ist die AfD ja relativ schwach, dort irgendwie das so ein bisschen Scheinriese vorgaukeln.
Also mit anderen Worten, ihr habt sozusagen nachgewiesen, dass die AfD eigene Trollfabriken in Deutschland führt, die von wenigen Personen als Scheinriese sozusagen betreut werden.
Genau.
Also und eine Vielfalt an Meinungen vorgaukeln, die in der Realität aus Socken puppen.
Genau, das sind Sockenpuppen, da ist auch, also es gibt auch noch, wir hatten auch Kontakt mit einer Person, die eben gesagt hat, ja, ich habe da Geld für Retweets auf Stundenbasis bekommen, also man hat Listen, die man durchretweetet und da konnten wir das in so einer Datenanalyse halt auch eben auch nachweisen und sehen, das heißt irgendwie alle paar Tage loggt sich jemand in den Account ein, haut irgendwie 500 Retweets raus oder 300 und dann loggt sich im nächsten Account ein und so weiter, also das ist halt, es ist nicht unbedingt verboten, was die da machen, aber es ist halt total schäbig, ne? Also es ist halt, also kann man nicht seriös als Partei kommunizieren. Das ist irgendwie im Graubereich und es zeigt eben, dass da mit allen möglichen Mitteln gearbeitet wird, um sich eben Social Media mäßig besser darzustellen. Interessant war auch an der Recherche, und das hatte vor allem Lars Wienand minutiös dokumentiert seit Jahren, ist, wie dass diese, man kann ja bei Twitter die Namen der Leute, den Handle ändern, aber die ID und die Follower bleiben gleich. Und da gab es eben so Geschichten, dass dann Accounts mehr als fünf verschiedene Namen hatten, die dann mal Oberbürgermeister von XY waren, dann Ja zum Diesel, dann irgendwie gegen Kindesmissbrauch und so weiter. Also das eben quasi, es wurden Accounts gezüchtet, mit so einer Methode, die so Follow Me, I Follow You, wurden diese hochgezüchtet und dann.
Mit Hilfe von vielen arabischen.
Mit arabischen Spam-Accounts und also das ist so eine Methode gewesen, um sich eben, ich folge dir, du folgst mir, sowas hochzuzüchten. Am Ende hat man dann irgendwie 30.000 Leuten, denen man folgt und 30.000, die einem folgen, ist immer auffällig. Also wenn ihr das seht, ist immer ein Account, der zwielichtig ist, wenn das passiert. Und dann war eben das so, hey, da ist jetzt jemand, der wird Oberbürgermeisterkandidat, jetzt geben wir dem den Account mit seinem Namen und dann hat er schon 30.000 Follower und ist halt ganz stark und wie viele Leute schon da interessiert sind, ne? Das will die AfD dadurch zeigen. Seht her, guck, unser Kandidat hat schon 30.000 Follower, obwohl die Person gar nicht selber twittern kann. Also das ist halt so eine, genau, das kann man in dem Artikel einfach nochmal nachlesen. Das war spannend und auch schön, dass man dann, dass wir irgendwie zu diesem Abschluss gekommen sind, dass man eben doch nachweisen konnte, dass da auch eben das aktiv von der AfD auch betrieben wurde, beziehungsweise die AfD sagt natürlich, sie wusste von allem nichts, aber mit der Vorgeschichte, die dieser Mann aus Münster hatte, die hätte die AfD auch bei Netzpolitik.org nachlesen können. Ja.
Ja, auch hier vielen Dank an Luca Hammer, der uns wieder mit seinen datenjournalistischen Fähigkeiten unterstützt hat. Und wir waren auch mal ganz glücklich, mit T-Online zusammenzuarbeiten, unsere Nachbarn hier physisch gesehen. Wir gucken quasi aus dem 5. Stock auf sie im 2. Stock im Nachbarhaus runter. Sind immer sehr neidisch darüber, was sie alles für ein riesiges Inventar haben und wie viel Platz werden wir irgendwie nur mit unseren beschränkten Ressourcen ohne Werbung quasi über ihnen auf sie runterschauen. Ja, das war vielleicht auch nicht die letzte Kooperation mit denen. Die bauen ja auch immer weiter ihre Redaktion aus.
Und genau,
die
haben auch immer mehr für Leute an. Investigativteam da am Start und das macht Spaß und das ist, wenn ihr euch immer wundert, warum auf einmal T-Online in euren Feedreadern, das liegt daran, dass die halt guten Journalismus da auch machen.
Ja, kommen wir zu letzten Ding.
Ich hatte mich die letzten Wochen
stimmt,
viel mit der Fusion beschäftigt. Das Fusion Festival ist ein alternatives Kunst- und Musikfestival in Mecklenburg-Vorpommern. Und das Ganze ging irgendwann im Mai los und das, wo es auf einmal hieß, die Polizei will eine Wache mitten auf dem Gelände haben und sie will eben, dass das Festival anlasslos bestreifen. Und was jetzt passiert ist, ist, dass das Festival nicht gesagt hat, ja, okay, dann machen wir das so und sparen uns eigene Ordner, sondern die sind in die Offensive gegangen und haben sich dagegen gewehrt und haben gesagt so, hey, wir machen seit über 20 Jahren ein friedliches Festival, es ist nie irgendwas Schlimmes passiert, gibt keine Gewalttaten, beziehungsweise also so eine im unteren einstelligen Bereich mal eine Körperverletzung, so Geschichten, aber und dann gab es so einen Schlagabtausch zwischen dem Polizeipräsidium in Neubrandenburg und eben dem Fusion Festival. Das Ganze ist dann bundesweit zu einer Debatte geworden, in der es dann schnell um mehr ging, eben um die Frage, hey, wie frei wollen wir leben und warum sollte die Polizei eigentlich irgendwo hin, wo nachweisbar nie irgendwas Schlimmes passiert ist. Und ich fand das, was daran spannend ist, ist, dass das eigentlich im Bereich innere Sicherheit irgendwie eine gewonnene Schlacht ist, seit langem mal wieder irgendwie so ein Bedürfnis, ein Überwachungs- und Kontrollbedürfnis des Staates, also wird immer mit Sicherheit argumentiert natürlich, zurückgedrängt wurde, ne, erfolgreich. Also das Ganze ging dann, also das kann man alles nachvollziehen. Es gibt dazu, glaube ich, 4, 5 Artikel auf Netzpolitik.org. Und die Sache ist eigentlich gekippt, als dann Zeit Online Einsatzpläne der Polizei herausbrachte oder darüber berichtete, dass die Polizei mit 1000 Beamten, mit Wasserwerfer, Räumpanzer, Spezialeinheiten etc. auf einmal gegen dieses friedliche Festival geplant hat. Und da ist dann, glaube ich, ziemlich vielen der Kragen geplatzt. Gleichzeitig sind Unterlagen des Festivals an einen rechtsradikalen Gewalttäter, der an der Polizeischule lehrt, übrigens auch ein schöner Skandal, also an der Polizeischule in Güstrow, weitergegeben worden. Und ja, das hat dann so das Fass zum Überlaufen gebracht. Interessant war an dem ganzen Fall auch, was für Bündnisse eigentlich möglich sind. Also es gab dann, das Festival wehrte sich mit einer Petition und mit einem, man konnte unterschreiben auch als Organisation. Und das war eine illustre Liste, die von der FDP über die Rote Hilfe bis zur Veranstaltungs GmbH in Schwerin ging. Also das ist eine, also so breit hat man eigentlich, habe ich selten beobachtet, dass das für eben ein Thema, ein bürgerrechtliches Thema, was eben polizeikritisch ist, da agiert wurde. Und dann auch sehr erfolgreich. Und am Ende hat wahrscheinlich, das weiß man nicht ganz genau, die Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern ist, dann die Sache zurückgepfiffen und Cafier, der dort Innenminister ist von der CDU, hatte dann gesagt, okay, es gibt keine Wasserwerfer, keine Räumpanzer, keine anlasslose Bestreifung. Und am Ende ist jetzt das Festival gelaufen. Die Polizei war draußen mit einer Wache und es gab wieder ist nichts, also keine Gewalttaten, Straftaten im großen Stil natürlich stattgefunden. Und die Sache scheint jetzt tragfähig auf mehrere Jahre so angelegt, dass eben diese überzogenen Forderungen nicht durchgekommen sind.
Ja, wir waren auch mit einem Vortrag beteiligt. Marie hat über Polizeigesetze gesprochen. Es gibt ja auch immer, also neben den 25 Stages, Bühnen, gibt es auch seit 4-5 Jahren das sogenannte Content-Zelt, wo Kultur und politische Talks, Vorträge stattfinden, wo wir seit den, ja, seit Anfang an von diesem Content-Zelt
immer dabei irgendwie, ne?
Ja. Auch eigene Beiträge sozusagen reinbringen. Diesem Jahr war halt Marie dabei.
Mit Polizeigesetzen, genau.
Genau, gibt's auch irgendwo sicherlich demnächst mal online. Gut, kommen wir zum Schluss. Eigentlich wollten wir uns kurz halten, das ist jetzt wieder ein bisschen ausgeweitet. Wir sind komplett spendenfinanziert. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt. Nur damit sind wir in der Lage, tiefer gehende Recherchen zu machen, Themen zu behandeln, die auch vielleicht gerade nicht ganz so aktuell wirken, zukünftig aber wichtiger werden. Wir sind ganz glücklich, dass wir viele Spenderinnen und Spender haben, die uns regelmäßig unterstützen, beispielsweise durch einen Dauerauftrag. Wir haben den Transparenzbericht für Mai noch nicht veröffentlicht, weil unser Designer die letzten 2 Wochen im Urlaub war, kommt aber nächste Woche. Ich habe aber schon die Zahlen. Wir sind im Mai von 2802 Spenderinnen und Spendern unterstützt worden. Das freut uns sehr. Vielen Dank. Bedeutet aber auch gleichzeitig, ja, so 95% unserer Lesenden haben uns im Mai noch nicht unterstützt. Wenn ihr also zuhört und unsere Arbeit gut findet, ja, wir würden gern noch mehr machen. Vor allen Dingen würden wir gern unsere Arbeit finanzieren. Im Mai ist uns das nicht ganz gelungen. Wir hatten insgesamt Einnahmen von 42.438 Euro. Dem standen aber Ausgaben von 46.845 Euro gegenüber. Das heißt, wir haben ein Minus gemacht von 4.400 Euro. Das ist über den Jahresvergleich hin gesehen, okay, das haben wir eingeplant. Es gibt immer spendenstarke Monate, beispielsweise kurz vor Weihnachten. Aber wir freuen uns natürlich immer, wenn wir plus minus null landen und kein Minus machen. In diesem Monat Mai waren größten Ausgaben für Personal mit knapp 40.000 Euro. Davon zahlen wir 15 Personen auf 10 Stellen verteilt. Unter anderem auch Alexander Fanta als unseren Redakteur in Brüssel. An Mietkosten zahlen wir 4.198 Euro für ein kleines Büro in Brüssel, ein größeres Büro bei uns in Berlin. Dann haben wir halt Ausgaben für Serverinfrastruktur, Kontoführung, Bürobedarf und so weiter. Das heißt, die Ausgaben 46.800 Euro sind klar dokumentiert. Einnahmen hatten wir knapp 33.000 Euro Spenden. Dazu kommt noch verkauftes Merchandising in Höhe von 2.500 Euro. Wir haben einen Online-Shop mittlerweile, wo ihr T-Shirts, Tassen und auch Bettwäsche bestellen könnt, die, glaube ich, noch keiner bestellt hat, weil, ja, das war ja auch eher eine Spaßaktion zum Start.
Na, und wann kommen die Hoodies? Wann kommen die Hoodies?
Die Hoodies gibt's auch demnächst. Also wir bauen den Online-Shop aus. Das hängt auch immer davon ab, wie viel ihr dort einkauft. Dann können wir nämlich Sachen nachtragen. Ja, wir haben auch noch ein bisschen Geld gemacht mit Bitcoins, die wir auf dem Konto hatten. Der Bitcoin-Kurs ist wieder angestiegen. Das war gar nicht so trivial, als gemeinnütziger Verein auf dem legalen Weg, transparent für Finanzamt, Bitcoins dann auch verkaufen zu können. Wir haben knapp 6.000 Euro eingenommen, dadurch im Mai, im Juni noch ein bisschen mehr. Insofern vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns in den üblichen, üblichen Plattformen wie iTunes und Co., wo ihr uns hören könnt, bis hin zu Spotify, gibt es uns, glaube ich, jetzt auch positiv bewertet. Dort sind die Mechanismen ja immer so, viel bewertete oder viel gut bewertete Podcasts rutschen dann auch immer so ein bisschen in die Auswahllisten vor, und so kann man sich auch ein neues Publikum bekannter machen. Insofern, ja, danke fürs Zuhören. Ja, danke für eure Unterstützung. Wenn ihr Ideen habt, was wir verbessern können, schreibt es uns immer.
Genau, wir freuen uns über Feedback, einfach in Kommentaren oder wo auch immer. Genau, das ist nämlich immer auch schön zu wissen, was ihr eigentlich denkt, was ihr euch erwartet, was ihr ändern würdet, was ihr cool fandet oder wo ihr mehr wissen wollt.
Genau, danke und viel Spaß.
Tschüss.